Die Moslems brauchen einen ganz bestimmten Namen, um uns als Christen zu bezeichnen. Und zwar sind das die arabischen Wörter. Ahl al-Kitab. Und das Wort Kitab, das ist das Wort für Buch. Das wäre also das Wort für Bibel, das Wort für Schrift. Und das erste Wort da, Ahl, das ist das Wort für ganz große Breite und Tiefe. Und ich zeige euch, was das Wort im Arabischen für Bedeutungen hat. Es ist sehr, sehr etwas Schönes. Es heisst Leute des Buches oder der Schrift oder Angehörige der Schrift oder des Buches, Familie, Genossen, Besitzer, Würdige oder Bewohner der Schrift oder des Buches. Oder mir gefällt die englische Formulierung, die wir manchmal gehört haben, auch dort, wo ich gelebt habe, People of the Book. Christen sind People of the Book, sind Menschen, Leute, sind Bewohner vom Buch. Wir bewohnen, das gefällt mir, wir bewohnen sozusagen das Buch. Wir leben in den Worten und fühlen uns daheim und sind heimisch mit dem, was da innen steht. Wir kennen es. Wir sind Familie vom Buch. Wir sind People of the Book. Im Zentrum vom Christentum, gemäß den Moslems, sind wir, du und ich, miteinander People of the Book. Jetzt kann man sagen, ja, das sind Moslems, oder? Die wissen ja auch nicht alles, oder? Wir wissen ja auch nicht alles. Aber manchmal dunkt es mich, tun die Leute von außen etwas wahrnehmen, wo stimmig ist. Noch fast mehr als Leute, die innen dran von etwas sind. Es ist nicht immer der Fall, manchmal ist es auch umgekehrt. Aber da dunkt es mir, haben die Moslems etwas ganz, ganz Wichtiges gecheckt. Wir Christen, was immer? People of the Book. Menschen vom Buch. Und das ist etwas, wo viele denken, das ist schon ganz normal. Jede Religion hat ihr heiliges Buch. Aber das ist nicht der Fall. Sehr viele Religionen haben Texte, nicht alle, aber sehr wenige Religionen geben ihren Texten so eine hohe Bedeutung wie das Christentum. Und ein Fachmann, dafür ist der Larry Hurtado, er ist leider verstorben vor ein paar Jahren und er hat in einem wichtigen Buch gezeigt, was für einen Wert und was für eine Stellung die Bibel hat für die ersten Christen. Und er hat zwei Wörter gebraucht, die das super zusammenfasst. Eigentlich hat er gesagt, die ersten Christen sind eine buchige Religion. Also nicht Buche im Sinn vom Baum, sondern im Sinn vom Buch. Und der Punkt ist, dass keine andere heidnische Religion eine buchige Religion war damals. Christen sind es, weil sie Juden waren. Das Christentum ist eine buchige Religion. Und das ist für alle von uns, die gerne lesen, eine super Nachricht. Und für alle von uns, die nicht so gerne lesen, nicht so eine gute Nachricht. Jetzt, wenn ihr in die Ferien geht, wenn du in die Ferien gehst, nimmst du dann ein Buch mit? Oder wie viel nimmst du mit? Also du bist am Strand, kannst du das vorstellen? Du bist am Strand vom Bodensee oder vom Roten Meer. Es ist heiß, es ist herrlich, es ist perfekt. Was machst du denn? Liesst du denn ein Buch? Oder ist ein Buch das allerletzte, das dir in den Sinn kommt, zu lesen? Wenn du im Alpstein bist, wandern und zu Abend kommst du in deine Hütte oder du kommst zurück von der Skipiste, oder? Und du bist schön kuschelig vor dem Schminee. Und was machst du denn? Wer liest denn ein Buch? Ganz ehrlich, okay? Und jetzt ganz ehrlich nochmal, wem ist das Buchlesen das Letzte, das einem dann in den Sinn kommt? Ein paar, oder? Es gibt immer Leute, die sagen, Lesen, das ist ganz etwas Schwieriges und Unangenehmes für mich. Ich bin vor anderthalb Monaten eingeladen am Geburtstag von Ueli Mischler. Er ist 50 geworden, wie ich auch das Jahr. Und Ueli Mischler ist ein alter Freund von mir aus der Kishona Felben. Entschuldigung, Viva Chile Durtal. Und genau, so heisst es jetzt. Und er ist in der Gemeindeleitung. Also was ich jetzt sage, ist jemand, der in der Gemeindeleitung ist. Der Ueli hat schon ganz früh in der Jugend gesagt, Paul, ich lese einfach nicht gern. Ich lese nur, wann ich muss. Und er musste Bücher lesen, um seine Ausbildung zu machen. Er ist Meister, also hat Meisterprüfung gemacht beim Drechsel. Ist also ein Top-Fachmann, ist beruflich erfolgreich. Aber es hat ein Buch gegeben, und zwar das da, wo er sein ganzes Leben immer wieder gelesen hat. Er musste kämpfen darum, er liest nicht gern. Ihm kommt es nicht in den Sinn, in der Freizeit am Strand ein Buch zu lesen. Aber das Buch Ich habe ihm extra nochmal angerufen, weil ich das auch wissen wollte. Das Buch hat er mehr oder weniger täglich gelesen in seinem ganzen Leben. Immer irgendetwas Kleines. Ich wollte ihm dann wissen, ja was denn, wie machst du denn da? Und er hat gesagt, ja auf Instagram, weißt du. Das ist soziale Medien, für die, die es nicht wissen. Da kommt damals etwas, kommt irgendein Bibelvers jeden Tag. Oder er hat einfach verschiedene Wege gefunden, um zu sagen, nein, das Buch ist so wichtig. Wir sind People of the Book, wir Christen. Das Christentum ist eine buchige Religion, das habe ich verstanden. Und darum tue ich als einer, der nicht gerne liest, gibt dem Buch Bedeutung. Und wisst ihr was? Er gibt dem Buch vermutlich mehr Bedeutung als wir, die gerne lesen. Weil es ist ein extra Aufwand, den er betreiben muss. Und wenn du da bist und du kämpfst mit dem Lesen, bist du in guter Gesellschaft. Wir sind People of the Book. Wir sind in einer buchigen Religion. Und die Juden haben das sehr gut verstanden. Sie haben gesagt, wenn wir die Bibel lesen, kann das mitunter sogar eine sinnliche Erfahrung sein. Ich zeige es euch im Psalm 119. Mit dem haben wir ja unsere Serie angefangen mit dem Psalm. Und da heisst es, der das Lied geschrieben hat, der Psalm, deine Zusagen, da redet er zu Gott, sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Habt ihr gern Gaumenfreuden? Nochmal, wenn ihr in die Ferien geht. Ja, ich esse ja sowieso gern, aber in den Ferien esse ich erst recht besonders gern feine Sachen. Oder Gaumenfreude. Wenn wir da, oder sagen wir, wer will schon Gaumenfreude? Jemand hat kürzlich Covid gehabt und gesagt, weißt du was, das ist verschwunden. Und das ist schlimm, wenn man keinen Geschmackssinn mehr hat, oder? Und der Autor da sagt, wenn ich das Buch lese, ist das eine sinnliche Erfahrung für mich. Es ist eine Gaumenfreude. Es ist süßer als Honig. Und ich kann euch doch nicht so eine Erfahrung vorenthalten, oder? An so einem Sonntag lese ich euch 6 Vers aus dem Psalm 119 vor. Und ihr solltet alle am Eingang ein Schöckeli bekommen haben. Ist das so? Habt ihr eure Schöckeli? Wer hat noch keins? Gut, bringt denen, die noch die Hand aufheben, eins. Jetzt könnt ihr es aufmachen. Macht es parat. Und dann, wenn ich euch den Text vorlese, dann könnt ihr das Schöckeli essen. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt essen, ich nicht. Ich lese es euch vor. Und stellt euch vor, die Majestät von diesem Buch, die Kostbarkeit von diesem Buch, ist derart, dass das Lesen von diesem Buch, das Lesen von diesen Texten, eine positive, sinnliche Erfahrung darf sein. Okay, sind ihr bereit? Habt ihr es offen? Also ihr dürft jetzt anfangen essen und ich lese neu vor aus dem Wort. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen wie der Uli Mischler und ich. Denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Vor jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab. Denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Oder im Fall, wenn ich jetzt den Text hätte müssen schreiben, süßer noch als Lederachschocki. Oder wenn es jetzt Franziska wäre, süßer noch als Kinderschocki. So fein ist das Buch. Wenn man es lesen, so kostbar, sogar für den Gaumen, eine sinnliche Erfahrung. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass das der Fall ist. Warum? Weil das Buch macht mich klüger als meine Finde. Ich habe einen Wissensvorsprung auf meine Finde. Gibt es Leute in deinem Umfeld, die kritisch sind dir gegenüber? Die deine Finde sind? Ja, was musst du denn machen? Du musst einen Wissensvorsprung haben. Du musst die Bibel lesen, weil das wird dir helfen, kluger zu reagieren als die Leute, die sich gegen dich gewendet haben. Ich bin verständiger als meine Lehrer. Mein 13-jähriger Sohn hat mich letzte Woche geschlagen beim Schachspiel. Ihr habt das Lachen und das Smile irgendwie nicht mehr weggebracht von seinem Gesicht, oder? Weil ich habe ihn ja gelernt, Schach spielen, und er hat mich geschlagen. Das war super für den Theo, oder? Er war klüger gewesen. Wir alle können klüger werden als unsere Lehrer, wie wir wahrmachen, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel gibt uns einen Wissensvorsprung auf die, die die Bibel nicht lesen. Wenn du an die Uni gehst, da gibt es einen Haufen Zeug, wo die Lehrer viel mehr wissen als du, aber ein paar Sachen, wenn sie die Bibel nicht kennen, wo du viel mehr weißt als sie. Du darfst einen Wissensvorsprung haben. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Es kommt gut und viel besser mit deinem Leben, wenn du die Bibel liest und umsetzt. Wenn du das Wort von Jesus und von Gott hörst und auslebst. All diese Sachen, die gibt es durch das Wort. Und warum ist das der Fall? Man kann ja irgendein Buch aufmachen. Der Grund wird uns gesagt, dass wir da vorne wirklich sehen. Denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Du selbst, von wem ist das dreht? Das ist von Gott dreht. Und das ist eine unglaubliche Aussage, liebe Gemeinde. Also wir als Christen sind People of the Book. Und wir haben die Überzeugung, dass irgendwie das, was da drin steht, Gottes Wort ist im Menschenwort. Da redet Gott zu uns. Und vielleicht bist du da und sagst, nein, das kann ich nicht glauben. Dann müssen wir darüber reden, was für Gründe es gibt, um das zu fassen. Aber nehmen wir mal an, dass das der Fall ist. Wenn das wirklich stimmt, und für mich ist es keine Frage, dass das stimmt. Wenn das wirklich stimmt, dann ist da Gott, der redet. Du selbst, Gott, redest zu mir in diesem Buch. Und die Juden, die Überzeugung war so tief bei den Juden, dass sie einen riesigen Aufwand betrieben haben, um den Text der Bibel gut zu erhalten und zu schützen. Und ich zeige euch ein kleines Beispiel, was das bedeutet hat für die Juden. Wir haben so ums Jahr, ich sage jetzt 700 bis 900, ganz grob eine Gruppe von Fachleuten, von jüdischen Schriftgelehrten, die sich Masoreten nennen. Das war eine hochkompetente Gruppe von Schriftgelehrten, die sich darauf verständigt haben, wie können wir den Text vom Alten Testament abschreiben, damit wir es verlässlich, ohne dass Fehler sich einschleichen, der nächsten Generation weitergeben. Und ich zeige euch ein Dokument, einen Ausschnitt vom Leningrad-Kodex, den man mit L abkürzt. Und ihr müsst nicht verstehen, was da steht. Ich erkläre es euch ganz kurz. Wir haben hier die grossen Buchstaben. Dann haben wir hier so Pünktchen. Und dann haben wir Kommentare auf der Seite. Und da mit diesen grossen Buchstaben, das sind folgende Sachen. Das sind Konsonanten. Im Judentum hat man nur die Konsonanten geschrieben. Also das wäre zum Beispiel PTR, oder? Oder M. Das wäre eine Konsonante. Die Vokal, also A, E, I, O, U, hat man nicht aufgeschrieben. Das heisst, wenn ich jetzt meinen Bruder nehme, oder? Mein Bruder heisst Peter, im Deutsch schreiben wir Peter. Da schreiben wir alles. Aber im Judentum damals hat man dann einfach nur Konsonanten aufgeschrieben. Dann hat man im Text einfach das gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist, so hat man es vielleicht gesagt, aber wenn man jetzt nur das sieht, dann ist die Frage ja, Moment mal, heisst jetzt der Typ Pater oder Petar oder Petir? Oder? Das ist unklar, rein von diesen Buchstaben her. Und die Juden haben, wenn sie den Text überliefert haben, haben sie gleichzeitig auch eine mündliche Überlieferung gemacht, damit die Vokale auch mitgeliefert worden sind. Und irgendwann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir müssen den Text von der Bibel, von unserer Bibel, vom Alten Testament, noch besser festhalten, damit zukünftige Generationen auch wissen, ob man, wenn man das schreibt, jetzt Peter schreibt oder Pater oder Petir oder was auch immer. Und dann haben sie, und jetzt kommen wir zurück zu dem, das wären also die Konsonanten, haben sie so pünktlich angetan, um zu klären, wie ist es wirklich auch noch ausgesprochen worden. Und sie haben das ganze Alte Testament so mit Punkten versehen, weil sie wollten sicherstellen, dass auch nicht nur die einzelnen Buchstaben, sondern auch sogar, wie man es ausspricht, erhalten bleibt. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Und ich zeige euch da jetzt den dritten Vers von der Bibel. Das ist Genesis oder 1. Mose Vers, Kapitel 1, Vers 3. Und da haben wir den Vers, der kommt. Und dort steht, und Gott sprach. Und das Wort für Gott ist Elohim. Und da nebendran ist eine Zahl geschrieben, nämlich 29. Warum ist da 29 angeschrieben worden im Rand bei diesem Vers? Der Grund ist, zum sagen, dass der Text, also und Elohim sprach, 29 Mal vorkommt im Alten Testament. Ja, warum ist denn da wichtig? Der Punkt ist, dass es einen anderen Satz gibt und der Herr, Yahweh oder JHWH, und der Herr sprach, kommt etwa 600 Mal vor. Und jetzt haben sich die Masoreten gesagt, wir haben Angst, dass wenn die Leute den Text abschreiben, dass sie denken, ah, das ist bestimmt wieder der. Der kommt ja ständig vor. Und das 29 haben sie überall, wo das steht, an da zum Schriftgelehrten, der abschreibt, wie eine Alarmglocke loslässt, dass er merkt, oh, das ist ein seltener Fall. Wir müssen da Elohim schreiben und Gott sprach und nicht der Herr sprach. Jetzt, warum ist denn da wichtig? Ja, sie haben gesagt, jedes Wort ist wichtig von der Bibel. Jedes Wort ist von Gott gegeben. Und aus irgendeinem Grund hat Gott wollen, dass da Elohim steht und an anderen Stellen Yahweh. Das ist bedeutungsvoll. Jetzt, wir könnten sagen, in unserer schweizerischen Effizienz, da ist ja in beiden Fällen reden wir vom gleichen Gott, oder? Natürlich. Wir hätten gesagt, komm, da können wir alles abkürzen und wir machen überall Yahweh rein. Geht nicht, haben sie gesagt. Es muss so sein, wie es Gott uns gegeben hat. Und tun wir da das 29 an. Und wir haben in diesem Dokument, in dem Kodex über 60'000 sättige Kommentare, wo alle da sind, um sicherzustellen, dass der Text richtig abgeschrieben worden ist. Jetzt, was denken da, was braucht es für einen Aufwand, um da das 29 an zu schreiben? Ja, da musst du zuerst mal durchzählen. Und musst nochmal einen anderen haben, der es kontrolliert. Und nochmal einen, der es kontrolliert. 60'000 so Kommentare, das ist ein riesen Hühnenbütz. Alles, warum? Um den Text zu schützen. Warum den Text zu schützen? Der Kim Phillips ist ein Fachmann von diesem Dokument konkret und er schreibt in einem Artikel Folgendes. Die damit verbundene immense Arbeit, die 60'000 Kommentare und Mühsal war angetrieben von einer leidenschaftlichen Hingabe an den biblischen Text als das wirkliche Wort Gottes. Wenn er gesprochen hat, wenn Gott gesprochen hat, dann ist jeder Punkt und jeder Titel kostbar. Sogar das kleinste Detail dient als Vehikel für etwas, das Gott mitteilen möchte, um Gemeinschaft mit seinem Volk und der Menschheit zu haben. Ich finde das sehr schön formuliert. Da sehen wir die Motivation, die die Juden hatten, weil sie gesagt haben, das Buch hat Majestät. Das Buch ist Gottes Wort im Menschenwort. Das Buch ist sehr, sehr wichtig. Und weil es so wichtig ist, und jetzt kommen wir zurück zum Lied, haben sie es gelesen. Vers 97 im Psalm 119, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, Bibel. Täglich sinne ich darüber nach. Ich lese jeden Tag drin. Und das Wort sinne bedeutet meditieren. Da sage ich dann etwas dazu. Kurz zu Farb, ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Und das Wort, das da gebraucht wird, da kann man eigentlich sagen, das ist Meditation. Jetzt, wenn wir an Meditation denken, was stellen wir uns vor? Ein Raum mit einer Person, vielleicht mehrere, und es ist ganz still. Man hört nichts. Und sie sind sehr in sich gekehrt und suchen etwas in sich. Der göttliche Strom oder die Energie oder irgend so etwas. Und bei der Meditation ist wichtig, dass man, ich brauche jetzt die Begriff, die linke, rationale, intellektuelle, verstandesmäßige Gehirnhälfte abstellen soll und sich ganz konzentriert auf die rechte, intuitive Gehirnhälfte. Also nicht nachdenken, das ist ganz wichtig. Ein Fachmann von dem ist der Willem Nicol und er sagt in seinem Buch, Wenn Sie ein Anfänger sind in der Meditation, müssen Sie dramatische Maßnahmen ergreifen, um den Intellekt zu unterdrücken. Also Meditation ist eigentlich schon fast eine anti-intellektuelle Aufgabe. Und sie ist stille im Normalfall. Ganz stille. Jetzt, in der Bibel ist Meditation mehr oder weniger das genaue Gegenteil von dem. Das Nachsinnen, da, das Wort, das da gebraucht wird, wird auch gebraucht für eine Taube, die so gurret. Könnt ihr euch das vorstellen? Also man hört etwas. Es wird etwas ausgesprochen, es ist nicht stille. Und es wird gebraucht, um zu sagen, du musst nachdenken, du musst eben den Kopf, den Verstand eben gerade anstellen und nicht abstellen. Es ist mehr oder weniger genau das Gegenteil von dem, was in unserer Kultur unter Meditation verstanden wird. Also, der das Lied geschrieben hat, der Psalm 119, der sagt, weil das Wort so kostbar ist und die Majestät von dem Wort so gross ist, denke ich darüber nach und ich lese es mir laut vor. Das ist eigentlich genau das, was wir auch machen in unseren Kleingruppen, in unseren Hauskreisen. Wir lesen einander einen Text aus der Bibel vor und dann, was machen wir? Dann reden wir darüber. Und wenn wir reden, was machen wir? Wir denken nach. Das ist genau das, was die Bibel meint mit dem. Und das machen wir, damit wir einen tragenden, starken Glauben dürfen haben. Ich erinnere an eine Aussage von Roland Hartmeier letzten Sonntag, wenn du einen starken Glauben willst, brauchst du einen starken Bezug zur Bibel. Du musst wie einen starken Zusammenhang zwischen dir und dieser Bibel anbringen. Und ich möchte heute wirklich eine Lanze brechen für die tägliche, ich nenne es stille Zeit. Das ist eben nicht stille, aber es wird so genannt in unserem Kreis, weil man allein ist, oder? Aber eigentlich einfach für da mit dem einmal im Tag einfach irgendwo einmal die Bibel lesen. Und ich möchte Lisa und Elisabeth einladen zum Führen kommen, weil ihr erlebt etwas in diesem Bereich und das interessiert mich, was ihr macht. Gut, ihr dürft da sitzen. Ich habe eine ganze Reihe von Leuten gefragt, wie erlebt ihr das? Und das interessiert mich bei euch so ein bisschen. Könnt ihr jeden Tag in der Bibel etwas lesen und wie macht ihr das ganz praktisch? Vielleicht kannst du anfangen, Lisa.
Also ich würde sagen, praktisch jeden Tag. Es gibt vielleicht einzelne Ausnahmen, die ich nicht in der Bibel lese, aber ich lese eigentlich jeden Tag in der Bibel. Und zwar auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, beim Zmorgen essen, nehme ich die Bibel zum Zmorgen führen und einfach aus der Bibel lesen.
Geniessen.
Genau.
Genau, spannend.
Das Brot vom Leben.
Mhm. Merci vielmals, Elisabeth.
Also ich lese auch jeden Tag in der Bibel. Also das ist jedenfalls mein Ziel und so gut wie es geht, ja.
Was ist das schlimm, wenn einmal einen Tag verhängt, irgendwie?
Was also ist vielleicht denn? Ist es dann halt nicht am Morgen oder vielleicht eben kurz ein Andachtsbuch mit einer Bibelstelle, wo einem etwas mitgibt in den Tag hinein.
Also es ist nicht schlimm in dem Sinn, dass man ein schlechtes Gewissen müsste. Früher war das so, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, ich hatte keine stille Zeit. Aber unterdessen glaube ich, ist so, ich lese nicht die Bibel für Gott, weil Gott kennt sie, ich lese die Bibel für mich. Und darum kann es auch sein, dass ich einfach mal eben ein paar Verse lese oder ich habe Sprüche aufgehängt auch in der Wohnung, dann lese ich einfach die Verse, die irgendwo rum sind oder die Verse, die ich auswendig weiss. Genau.
Was bringt euch das, wenn ihr mehr oder weniger jeden Tag in der Bibel leset? Was macht das mit eurem Glauben?
Also es unterstützt einfach das alltägliche der Alltag, ja. Also es hilft mir, durch den Tag zu kommen. Und es ist wie das Morgenessen.
Ich habe gemerkt, dass es mir mega hilft, besonders auch in herausfordernden Situationen, wenn ich nicht mehr weiter weiss oder wenn ich irgendwo anstehe, wenn ich dann kann aus dem Kopf aus eigentlich Bibelverse rezitieren kann und ich habe angefangen, das zum Teil auch laut aussprechen. Also zum Beispiel, wenn ich Angst habe oder verunsichert bin, dann überlege ich, was steht in der Bibel. Und dann kommt zum Beispiel der Vers aus dem Josua 1 in den Sinn, wo Gott sagt, du musst keine Angst haben, fürchte dich nicht, bist mutig und stark, ich bin immer an deiner Seite, woher du auch gehst. Und dann spreche ich das wie laut aus in mein eigenes Leben hinein eigentlich. Und das macht einen mega Unterschied, weil auch in der Körperhaltung habe ich festgestellt, dann bin ich entmutigt und traurig. Und wenn ich anfange, so Sachen ausspreche, sitze ich wieder gerade da und merke, ja, die Krone wieder richten. Wieder. Genau.
Cool, danke vielmals. Das Bibellesen muss ja nicht einfach eine Aktivität sein von einer Person, von einem Christ für sich allein, sondern das kann man auch in Gruppen. Lebt ihr das? Elisabeth, lebst du das? Tust du manchmal mit anderen lesen?
Ja, genau. Wir haben in der Kleingruppe abgemacht, dass wir...
Du schaust sie an, sind ihr in der gleichen Gruppe?
Ja, wir sind in der gleichen Gruppe.
Gut, okay.
Dass wir immer am gleichen Ort lesen, also jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel.
Also alle lesen die gleiche Bibelstelle?
Alle lesen die gleiche Kapitel, genau. Und dann haben wir einen Chat und die mögen, dürfen dann quasi ihren Lieblingsvers oder irgendein paar Gedanken dazu in den Chat hineinschreiben.
Was ist ein Chat?
Auf einen WhatsApp-Chat, eine Gruppe-Chat. So
ein Gruppengespräch.
Ja, genau.
Gut. Dann machst du dort auch mit?
Ja, dann mache ich auch mit, da bin ich auch dabei. Und ich habe gemerkt, dass mein Bibellesen recht verändert hat. Weil wenn ich für mich lese, also ich wollte ja schon auch etwas mitbekommen, wenn ich für mich lese. Und das mache ich auch neben dem, dass ich mit der Kleingruppe lese. Aber ich lese wie aufmerksamer, wenn ich weiss, andere lesen jetzt gleich. Und ich wollte ja etwas teilen, etwas Gutes weitergeben. Also lese ich wie nochmal aufmerksamer den Text. Und mache mir andere Gedanken dazu.
Spannend. Danke vielmals. Merci vielmals, dass ihr uns Einblick gegeben habt in euer Bibellesen. Ich finde das super. Und bitte um einen Applaus für das, was ihr jetzt hier erzählt habt. Vielen Dank. Wir sind People of the Book. Wir sind Angehörige, Familie von der Bibel. Wir sind Besitzer von der Bibel. Wir sind als würdig betrachtet, die Bibel in die Hand zu nehmen. Wir sind Bewohner vom Buch. Wir sind People of the Book. Du und ich. Und ich möchte dich fragen, am Schluss von dieser Serie, erkennst du neu oder vielleicht zum ersten Mal etwas von der Majestät von diesem wunderbaren Buch von der Bibel? Nicht nur weisst es, sondern nimmst es auch wahr, irgendwie mit deiner Seele, sodass, wenn du es aufschlägst, es auch zu einer sinnlichen, zu einer seelischen Erfahrung wird. Leg da hin, Gott zu mir. Seine Worte erreichen mich. Wenn jemand dich fragt, was ist das Bibel, was heißt denn? Wie wäre es mit der Antwort, es ist Gottes Wort, dein Menschenwort? Hast du das gehört? Beeinflusst es dein Vertrauen in das Buch? Das Vertrauen, das du kannst haben, dass das Buch Gottes Wort ist und gleichzeitig deine Zweifel, die wir letzten Sonntag angeschaut haben, ehrlich einfach auch kannst anbringen, gerade am besten bei Gott selber. Wie tust du nachsinnen, meditieren, im richtigen Sinn verstanden, über die Bibel und das Wort? Lies es jeden Tag, ohne schlechtes Gewissen, sondern weil es eben etwas ist, was Gott dir gibt, etwas unendlich Kostbares, etwas, was dir einen Wissensvorsprung gibt, auf alle, die das Wort nicht haben. Und liebe Christen, liebe Gemeinde, sehen wir uns als People of the Book? Ist das unser Selbstverständnis? Ist das etwas, wo wir sagen, das beschreibt uns sehr gut. Wir bewohnen. Uns ist wohl da. Wir leben in diesen Worten und in diesen Geschichten. Ich lade dich ein, jetzt den Gott, der das Buch gegeben hat, anzubeten. und einfach zu sagen, Gott, danke für das Buch, danke für dein Wort. Ins Gespräch zu gehen, jetzt auch in diesen Liedern, um mit ihm zu reden und ihm eine Antwort zu geben auf ein paar von den Fragen, die ich gestellt habe, jetzt gerade oder vielleicht die im Rahmen dieser Reihe vielleicht auch entstanden sind. Oder ganz einfach, seine Gegenwart auch sinnlich zu geniessen. Ich lade uns ein, wenn es geht, zum Aufstehen für die drei Lieder, die wir miteinander singen möchten. Danke, Vater im Himmel. Du bist ein Gott, der reden kann. Und der kommunizieren kann. Von dir her zu uns, zu mir, zu jedem, der da ist. Da im Raum, aber auch daheim im Livestream. Gott, du bist ein Gott der Wort. Du bist ein Gott der Worten. Und du gibst uns das Buch als einen Ort, wo wir Kraft schöpfen können, wo wir Boden unter den Füßen bekommen für unseren Glauben und für unser Leben. Ein Fundament, das hebt, auch in den grössten Stürmen des Lebens. Du hast uns das Wort gegeben, dass wir eine Begegnung finden, immer wieder auch mit dir. Danke für diese Serie, danke für dein Wort, das du uns anvertraut hast und dass wir miteinander dürfen in diesem Wort wohnen, Bewohner sein vom Buch, People of the Book sein. Red du durch deinen Geist jetzt auch einfach vielleicht nochmal zu uns, jetzt während diesen Liedern, und lock du uns in deine Gegenwart. Amen.